NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Dezember 1959. Der Todestag des Fabrikanten Philipp Fürchtegott Remsmar.
Ach, ich wollte mir noch Zigaretten kaufen.
Darf ich Ihnen eine von meinen anbieten? Bitte.
Oh, meine Sorte.
Das freut mich sehr. Feuer?
An seiner Geschäftsidee hielt Philipp Fürchtegott Remsmar ein Leben lang fest. Die Zigarette einer Sorte muss immer gleich schmecken. Egal, ob die Tabakernte gut oder schlecht ausfällt, die Mischung macht's. Nur für gleichbleibende Qualität lohnen sich aufwendige Werbefeldzüge.
Dem Unbekannten entgegen, voller Erwartung und Entdeckerfreude, fahren Sie hinaus. Die sympathischen jungen Menschen unserer Zeit.
Die sympathischen jungen Menschen entdeckte Philipp Remsmar erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die besten Geschäfte machte Remsmar davor, mit den schießenden jungen Menschen während der Nazi-Zeit. Den Rekord seines Lebens schaffte Remsmar im Herbst 1941. Er verkaufte in einem einzigen Monat 3,7 Milliarden Zigaretten. Als die Wehrmachtssoldaten Richtung Moskau marschierten, mit Remsmar-Zigaretten in der Tasche. Krieg war der Vater der Zigarette. Mitte des 19. Jahrhunderts, im Krimkrieg, drehten russische Soldaten bereits ihren Tabak in Papier ein und rauchten ihn dann. Ein schneller Dope für zwischendurch in der Gefechtspause, denn für Pfeife oder Zigarre blieb im modernen Krieg keine Zeit. Die Zigarette gehörte im Ersten Weltkrieg zu den Gewinnern und setzte sich danach auch im Zivilleben durch. Sie war das ideale Suchtmittel für zwischendurch, handlich und kommunikativ.
Ein schneller, kleiner Genuss, den man eben auch praktisch in der Tasche haben kann. So gesehen war es ein Vehikel der Moderne. Auch der Frauenemanzipation,
sagt der Hamburger Historiker Erik Lindner, Biograf der Familie Remsmar. Dutzende Firmen mit hunderten Marken wollten an dem Modedope verdienen. Philipp Remsmar zeigte ihnen, wie man das Geschäft beherrscht. Sein Vater stammte aus Ostfriesland und rollte in Erfurt Zigaretten. Seine Firma hieß Dixie. Die drei Söhne stiegen in das Geschäft ein. Praktisch durchnummeriert entsprechend der Geburtsfolge. Hermann, der Älteste, Nummer 1, organisierte und überwachte die Produktion. Philipp, Nummer 2, war der eigentliche Kopf, der Stratege.
Die hatten in ihrer Firma auch Sekretariate, die so hießen, Sekretariat 1 oder Sekretariat 2, damit man die leichter auseinanderhalten konnte, firmenintern.
Nummer 3, Alwin, der Kleine, wurde mitgezogen.
Effektiv ist dieser Alwin Remsmar so etwas wie, naja, den hatten wir auch noch dabei.
Die Firma siedelte 1923 nach Hamburg um. Das etwas billig klingende Dixie wurde ersetzt durch Remsmar Zigarettenfabriken mit neuem Markenzeichen, dem Bugstäven eines Wikingerbootes vor roter Sonne. Stark stilisiert, das wirkte nordisch und gleichzeitig modern. Ein Markenzeichen für Markenzigaretten. Philipp Remsmar brachte vergleichsweise wenige Sorten auf den Markt, aber flächendeckend in ganz Deutschland und mit enormem Werbeaufwand. R6, gelbe Sorte, Juno. Nicht mehr oval wie die handgedrehten, sondern rund.
Es gab so einen Zigarettenwerbespruch, nicht ohne Grund ist Juno rund, weil die nicht so austrocknet wie eine ovale an den schmaleren Stellen und so weiter.
Die Remsmar-Brüder motivierten ihre Arbeiter mit guten Löhnen und führten die 5-Tage-Woche ein. Remsmar kaufte moderne Maschinen und ließ Zigaretten, statt sie lose anzubieten, erstmals in Schachteln verpacken. Das war praktisch für den Raucher und bot zusätzliche Werbefläche. Remsmar dachte strategisch. Er kaufte die Konkurrenz auf und holte sich die besten Leute nach Hamburg. David Schnurr, zuvor selbst Zigarettenfabrikant, wurde bei Remsmar der Tabakpapst. Er kaufte die Rohtabake aus dem Orient und sorgte durch die Mischung dafür, dass die einzelnen Sorten immer gleich schmeckten.
Mit Ernte 23, sagte man, 1923 war der beste Tabak seit Jahrzehnten geerntet worden. Da erinnerte man an diese Zigarette und diese Marke gibt es ja heute noch. Das ist ein Zeichen dafür, wie langlebig doch so ein Markenprodukt sein kann.
Remsmar war getrieben vom Ehrgeiz. Ein schlanker, eleganter Mann mit perfekten Umgangsformen. Er ging allerdings am Stock. Eine Kriegsverletzung. Philipp Fürchtegott Remsmar, ein kühl kalkulierender, notfalls knallharter Geschäftsmann. Ein Mitarbeiter beschrieb ihn so.
Er machte eher den Eindruck eines Privatgelehrten, der introvertiert sich seinen Studien widmete.
fast so wie heute sein Sohn Jan Philipp Remzma wirkt, scheu, klug und analytisch scharf. Nur, dass der Sohn bekannt geworden ist durch die Wehrmachtsausstellung und als Mäzen einer kritischen Sozialforschung. Sein Vater wollte damals etwas ganz anderes, ein Zigarettenimperium. Das schaffte der alte Remzma auch. Bis zu 120 Nächte im Jahr verbrachte Philipp Remzma im Zug und reagierte sogar allergisch auf die Aschenbecher der Konkurrenz.
Die Szene spielte sich dann so ab, dass der Remzma kurzerhand das Fenster aufschob, den Aschenbecher der Konkurrenz herausschmiss, in seine Innentaschen seines langen Mantels griff. Da hatte er wohl mehrere Werbeaschenbecher von Remzma dabei und positionierte den dann im Speisewagen auf dem Tisch.
Remzma schluckte in der Weimarer Zeit die meisten großen Konkurrenten, auch mit zwielichtigen Methoden.
Da wurden geheime Absprachen gemacht, Firmen verdeckt übernommen. Der Raucher war nämlich damals gerne darauf aus, sogenannte konzernfreie Zigaretten zu kaufen, sprich von kleineren Herstellern. Und Remzma hatte unter der Hand die Firma übernommen, hatte aber in den Vertrag geschrieben, dass das nicht öffentlich werden darf.
Am Ende der Weimarer Republik beherrschte Remzma 2/3 des deutschen Zigarettenmarktes. Von den Nazis hielt Philipp Remzma nicht viel. Er war Patriot und Demokrat. Enge Mitarbeiter hatten jüdische Wurzeln. Doch die Nazis machten ihm Konkurrenz, ausgerechnet mit Zigaretten.
Der Nazi rauchte eine Zigarette der Marke Sturm.
Ein Dresdner Zigarettenfabrikant hatte die politische Zigarette erfunden, den Glimmstängel gegen Großkonzerne, gegen Juden und für die Bewegung.
Alarm, 4 Pfennig. Sturm, 5 Pfennig. Neue Front, 6 Pfennig. Trommler, unsere neue 3¾-Pfennig-Zigarette.
Und die SA wurde angehalten, diese Zigaretten vorwiegend zu rauchen. Der Clou war nämlich der, dass die SA vom Verkauf dieser Zigaretten der Marke Sturm profitierte.
Remzma wurde angefeindet. SA-Schläger demolierten Läden, in denen Remzma-Zigaretten verkauft wurden, und sie bedrohten Verkäufer. Einer wie Remzma hätte emigrieren können, doch das wollte er nicht.
Kampf um Kampf war so ein Lebensmotto von ihm. Das heißt, er will nicht nur einmal der Erste sein, er will es immer bleiben.
Remzma arrangiert sich 1932 mit Hitler. Ein halbes Jahr vor der Machtübernahme treffen sie sich in Berlin und verabreden einen Deal. Remzma schaltet teure Anzeigen in der Nazi-Presse. Dafür stoppt Hitler die Attacken gegen die Firma. Nach Hitlers Machtübernahme fangen die Querelen von neuem an. Die Villen der Remzmas werden durchsucht nach dem jüdischen Manager David Schnur. Der setzt sich nach Holland ab und arbeitet von dort weiter für die Firma. Der kleine Remzma-Bruder Alwin ist längst in die SS eingetreten. Trotzdem nehmen die Attacken gegen das Unternehmen wieder zu. Remzma soll wegen der Firmenübernahmen in der Weimarer Zeit vor Gericht. Die SA wird immer aggressiver. Sein Gegenmittel heißt Bestechung. Man kann es auch Spenden nennen oder politische Landschaftspflege. Über persönliche Kontakte gelingt es Remzma, an die Nummer 2 im Nazistaat zu kommen, Hermann Göring, sagt Biograf Erik Lindner, Autor des Buches Die Remzmas.
Die SA wird zurückgepfiffen, die Angriffe hören auf und im Gegenzug möchte Göring 3 Millionen Mark gespendet haben.
Göring hält weiter die Hand auf. Jahr für Jahr zahlt Remzma ihm 1 Million Reichsmark. Kein Wunder, dass Göring seinen heimlichen Sponsor 1936 in Hamburg besucht.
Es war ein heißer Sommertag. Der dicke Göring fuhr mit Remzma an der Seite im Cabrio zu Remzmas nach Hamburg-Othmarschen in die Villa. In dieser riesigen Villa gab es ein formidables Schwimmbad und die Fensterscheiben konnten hydraulisch nach unten gelassen werden, höchst modern damals. Das fand Göring an diesem heißen Tag so nett, dass er sagte, er möchte da gerne baden. Nun hatte dieser dicke Mann aber keine Badehose dabei und im Hause Remzma gab es kein passendes Utensil oder Textil. Daraufhin hat dann die Gertrud Remzma die Vorhänge zuziehen lassen und Göring ist nackt ins Wasser gestiegen.
Remzma war zweifellos kein Kriegsverbrecher. Seine Zigaretten töteten höchstens diejenigen, die sie rauchten. Und die wenigen Zwangsarbeiter in seinen Werken hatten ein besseres Los als die in anderen Industriebetrieben. Trotzdem machte Remzma mit der Nazi-Begeisterung Kasse, wo er nur konnte. Zum Beispiel mit Sammelbildchen in Zigarettenschachteln und den passenden Alben.
Interessanterweise haben Männer diese Sachen gesammelt. Das populärste Album war das, was man für Adolf Hitler gemacht hat. Und dieses Album ist also mehrere Millionen Mal letztlich in Deutschland verkauft worden. Zum wirtschaftlichen Wohle von Remzma.
Gesundheitlich ging Remzma am Stock. Eine mehrmonatige Weltreise per Schiff sollte ihm und seiner Frau Erholung bringen. Dabei lernte er die ostasiatische Kunst kennen und lieben. Er begann zu sammeln. Doch seine Ehe konnte diese Reise nicht retten. Er blieb im Arbeitsstress gefangen. Sie, eine moderne Frau, wollte mehr sein als Mutter ihrer drei Söhne. Gertrud Remzma zog zu ihrem Geliebten nach Darmstadt. 1939, nach der Scheidung, beging sie Selbstmord. Die Söhne waren in Hamburg bei ihrem Vater geblieben. Der hatte auch den Kontakt zur Mutter konsequent verhindert. Kurz nach dem Freitode seiner ersten Frau verliebte Remzma sich in deren Cousine, ebenfalls eine Gertrud.
Liebes Kuhlchen.
So nannte Remzma seine neue Gertrud. Eine romantische Liebe, trotz des großen Altersunterschieds von 23 Jahren. Eine Ehe, die hielt. Im selben Jahr kam der Krieg und mit ihm das ganz große Geschäft.
Das gemeinsame Rauchen, denke ich, bis hin zu den zwei Kameraden im Schützengraben, die sich ihre letzte Zigarette teilen vor dem Angriff, das ist so tatsächlich zu einer sehr, sehr verbreiteten Kultur geworden.
Beim Polenfeldzug war Remzma noch als Offizier dabei. Danach sah selbst der nüchterne Kaufmann eine strahlende Zukunft mit Hitler-Deutschland voraus.
Hitler hat gewonnen. Der Krieg bleibt unserem Lande fern. Wir werden in einem größeren, schöneren und sichereren Deutschland leben.
Doch vom Russlandfeldzug an ging's bergab. Remzmas ältester Sohn fiel an der Ostfront, der jüngste starb an der Kinderlähmung. Der dritte und begabteste, Jochen, meldete sich ohne Not zum Kriegsende bei den Fallschirmjägern. Sein Vater hielt ihn nicht zurück und verlor auch seinen letzten Sohn. Das Geschäft war ebenfalls am Boden. Im letzten Kriegshalbjahr gab es nur noch die Einheitszigarette in Deutschland, Typ 4. Sie qualmte und kratzte derart im Hals, dass Soldaten nur Spott für sie übrig hatten.
Wer Typ 4 raucht, frisst auch kleine Kinder.
Philipp Remzma wurde von den britischen Besatzern interniert und schließlich von amerikanischen Anklägern auf eine Liste mit 42 Großindustriellen gesetzt. Sie galten als besonders belastet. Remzma sah dahinter nur den Versuch, an sein Unternehmen zu kommen.
Nun ist die Tatsache leider nicht aus der Welt zu schaffen, dass ich plünderungswürdig bin.
Unrechtsbewusstsein? Fehlanzeige. Im Stil seiner Zeit lehnte Remzma jede Mitschuld ab. Wegen der Göring-Millionen kam Philipp Remzma vor Gericht. Später fiel sein Verfahren unter eine allgemeine Amnestie. Remzma wurde also nie rechtskräftig verurteilt. Kaum entlassen, begann er 1948 sofort wieder mit seinem Kampf, dem Kampf um den Zigarettenmarkt. Der wurde inzwischen dominiert vom amerikanischen Geschmack, dem Geschmack des Westens.
Lucky Strike means fine tobacco. Yes, in a cigarette, it's the tobacco that counts. And Lucky Strike means fine tobacco.
Remzma glaubte nicht an den amerikanischen Trend und reaktivierte 1950 alte Marken, zum Beispiel Juno.
Es geht ein Spruch von Mund zu Mund, der tut es allen Rauchern kund, aus gutem Grund des Juno uns.
Auch einen zweiten Trend erkannte Remzma erst spät, den hin zur Filterzigarette. Philipp Remzma war nicht mehr Trendsetter, sondern lief den neuen Moden hinterher.
An sich hat Remzma einen Bedeutungsverlust erlitten nach dem Zweiten Weltkrieg.
Trotzdem fand ein leidenschaftlicher Unternehmer wie Remzma wieder einen festen Platz unter den Großen. Mit seinen alten Marken Attica und Eckstein, Juno und Ernte 23, aber auch mit Peter Stuyvesant. Weg von der deutschen Zigarette hin zum Rauchen für das Fernweh.
Größe und Weite der Welt. Nirgendwo empfinden wir sie stärker als hier auf dem Meer, das größer ist als alle Kontinente zusammen.
1952 wurde Remzma noch einmal Vater. Jan Philipp Remzma kam zur Welt, ein Erbe. 7 Jahre später starb der alte Remzma an Blasenkrebs, kurz vor seinem 66. Geburtstag. Die Firma Remzma blieb, allerdings ohne Familie Remzma. Sohn Jan Philipp verkaufte das Unternehmen. Seit einigen Jahren gehören die Remzma-Zigarettenfabriken komplett der britischen Konkurrenz. Das größte deutsche Zigarettenimperium verschwand im blauen Dunst.
Dem Duft der großen, weiten Welt.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Philipp Fürchtegott Remzma, der heute vor 50 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über die Beziehung zwischen der Schauspielerin Ingrid Bergmann und dem Regisseur Roberto Rossellini.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.